Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und es begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. Wir stellen Brandon Taylors Episodenroman Die letzten Amerikaner vor und ein Handbuch für diejenigen, die über indigene Völker schreiben wollen. Jenny Erpenbeck hat kürzlich als erste deutsche Schriftstellerin den International Booker Prize erhalten. Wir haben darüber berichtet. Das weltweite Lizenzgeschäft läuft für sie bestens. Und ihre Sicht auf die Ostdeutschen in der Spätphase der DDR weckt im Ausland eine Neugier, die Erpenbeck in der heimischen Literaturkritik generell vermisst. Auf ihre jüngst in einem Interview gemachte Bemerkung, die domestizierte, falsche Sprache habe zu einem großen Teil dazu beigetragen, dass die DDR untergegangen sei, reagierte der in der DDR sozialisierte Historiker Ilko Sascha Kowalczuk sofort. Nicht Sprache habe das System ruiniert, sondern Terror, Militarisierung sowie die fehlende Einhaltung der Menschenrechte. Trotz aller Bewunderung für Erpenbecks beeindruckendes Formbewusstsein zeigt sich Adam Sobuschinski in der Zeit mehr als irritiert über Erpenbecks Darstellung der bundesrepublikanischen Wirklichkeit im Roman Kairos. Von einem Zerrbild zu sprechen, meint er, ist Euphemismus. Ist die Verärgerung darüber, dass Jenny Erpenbeck jetzt als international gehörte Ost- und DDR-Erklärerin die Sicht auf unsere Nachwendegesellschaft prägt, angebracht? Diese Frage habe ich dem Erzähler und Essayisten Marco Martin gestellt.
Ja, diese Frage wird einige Polemiken nach sich ziehen. Und ich glaube schon, wie das Amen in der Kirche, wird der Gegenvorwurf kommen, dass man sagt, diese Ideologiekritik gegenüber Jenny Erpenbecks Buch und ihrer Haltung sei selbst ideologisch und völlig inadäquat gegenüber der Komplexität der Literatur. Das hört sich erstmal gut an, aber wenn man dann tiefer geht, wird man ja sehen, was in der Kritik steht, ist ja nicht die Literatur, sondern der ideologische Zugang in Teilen von Jenny Erpenbecks Buch und dann auch ihren öffentlichen Verlautbarungen.
Sie kommt ja selber aus einem Elternhaus, das sehr streng kommunistisch war, um es mal kurz zu sagen. Man kann ja prinzipiell niemanden für seine Eltern verantwortlich machen, aber für Jenny Erpenbeck scheint ja das Jahr 1989 kein Sieg über das Leben in Unfreiheit gewesen zu sein. Sie spricht etwas verquer, finde ich, davon, dass die Ostdeutschen, da zitiere ich jetzt, gegen sich selbst gewonnen hätten. Das heißt ja, sie haben eingewilligt ins Scheitern, in den Untergang im kapitalistischen, ausgehöhlten, dumpfen Westen. So beschreibt sie ihn jedenfalls.
Ja, das ist schon etwas abstrus. Und natürlich ist die Familie prägend, aber wir haben ja auch Beispiele, wo eine regimetreue Familie dafür verantwortlich war, dass deren Kinder sich gegen sie gewandt haben. Ich denke an Thomas Prasch, dessen Vater der stellvertretende Kulturminister war. Ich denke an Katja Lange-Müller, deren Mutter im ZK saß. Und ein Generationenbruch, wie man ihn natürlich dann auch für die Literatur sinnfällig machen kann und was natürlich auch einen ästhetischen Mehrwert zeigt. Und bei der Familie Erpenbeck hat man eben dann den Eindruck einer Kontinuität, die dann auch eben nicht zufällig kulminiert in dieser geradezu absurden Umwerdung der Freiheitsgeschichte von 1989. Die Menschen sind zu Hunderttausend auf die Straße gegangen, haben dieses repressive, marode System wegdemonstriert und sie haben keineswegs gegen sich selbst gewonnen. Sie sagen so recht, dieser etwas verquere Satz geht ja davon aus von einer Einheit zwischen Bevölkerung und Staat. Und wenn der Staat weg ist, ist die Bevölkerung dann auch entweder weg oder von neuen Herrschern malträtiert. Und das ist natürlich alles absolut absurd. Aber ich muss auch sagen, es steht auch in einer sehr deutschen Tradition einer gewissen diktaturaffinen Innerlichkeit.
Ignoriert Jenny Erpenbeck, dass eine antidemokratische Herrschaftsform der Minderheit das Leben der Mehrheit verdorben und in Teilen ja wirklich auch vernichtet hat?
Ja, also sie schreibt, das muss man der Gerechtigkeit halber sagen, natürlich keine Affirmation der DDR, aber so wie sie die DDR beschreibt von den angeblich guten Anfängen und dann hätte es eine Sprachlosigkeit gegeben zwischen Regierung und Bevölkerung, als ginge es nur um Sprache und nicht um Struktur. Ich meine, da war von Anfang an salopp gesagt der Wurm drin. Mit der Gruppe Ulbricht kam ihr Großvater dann aus dem Moskauer Exil und spätestens seit Wolfgang Leonards Die Revolution frisst ihre Kinder, weiß man, welche solche Leute aus dem Moskauer Exil gekommen sind, die die stalinschen Säuberungen überlebt haben als Täter oder als Mitläufer und die das repressive System dann natürlich sofort im Osten implantiert haben. Und das heute, ich meine, wir haben Sommer 2024, noch einmal erklärt werden muss, dass die Erde rund ist und nicht flach ist und auch nicht von vier Elefanten getragen wird. Ich sage es ein bisschen polemisch. Macht doch, ich muss sagen, etwas melancholisch, wenn nicht sogar deprimiert, dass eigentlich das 2x2 und was in der Geschichtsforschung und was in der Lebenswelt der Mehrheit der Bevölkerung ja völlig unbestritten ist, was das für ein System war und wie die Menschen versucht haben zu fliehen, beziehungsweise die sich dann mehr oder minder arrangiert haben, dann auch auf die Straße letztendlich dagegen gegangen sind, dass das alles in so einem melancholisch-rhapsodischen Grauschleier verschwindet. Das mag vielleicht ästhetisch für einige, die das ähnlich empfunden haben, weil sie aus einer staatstragenden Schicht kamen, bauchmietzelnd sein und vielleicht auch für Leute im Ausland, die keine Kenntnis haben von den geschichtlichen Verläufen. Aber ich würde sagen, für eine preisgekrönte Schriftstellerin, für eine deutsche Gegenwartsautorin ist das schon, also ich würde sagen, ein Offenbarungseid.
Letztes Jahr war ja Dirk Oschmanns anklagendes Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, eines der meistverkauften Sachbücher. Katja Heuers neue Geschichte der DDR wurde von der Kritik auseinandergenommen und trotzdem ein internationaler Bestseller. Kann es sein, dass die DDR-Diktatur 35 Jahre nach ihrem Untergang ihren Schrecken wirklich gründlich verloren hat?
Dieses aggressive Verschweigen der brutalen Diktatur, dass die eben nicht nur in ihrem Schrecken ein Aspekt war, sondern die Geschäftsgrundlage, das Kleinmachen und das Stillhalten der Leute, dass das jetzt so weggewedelt wird unter dem Slogan der Ausdifferenzierung des genaueren Blicks, ist schon sehr deprimierend und man könnte fast sagen, die Mitläufer bzw. deren Nachkommen leisten hier ganze Arbeit.
Über die Frage, ob Jenny Erpenbeck in ihrem Roman Kairos und in Aussagen Ostdeutsch-Tümmelei bedient, habe ich mit Marco Martin gesprochen. Von ihm erscheint im September bei Klett-Cotta ein Buch über jüdisches Leben nach dem 7. Oktober. Nach seinem vielgefeierten Romandebüt Real Life und einer Geschichtensammlung legt der 1989 in Alabama geborene Brandon Taylor nun einen Roman vor, in dem er am Beispiel einer Handvoll männlicher Paare das Wechselspiel von Begehren und Widerwillen mit geradezu Raymond Carver-hafter Genauigkeit seziert. Peter Henning stellt den Roman »Die letzten Amerikaner« vor.
In Brandon Taylors Episodenroman »Die letzten Amerikaner« ist der Sex zur kalten Tauschware mutiert. Und es ist für seine Protagonisten, allesamt männlichen Geschlechts, bedeutend einfacher, sich einem Fremden mal eben auf der Bartoilette hinzugeben, als ihm zu sagen, dass man ihn kennenlernen möchte, weil man ihn interessant findet oder sogar mag. Entsprechend bekennt Fjodor, einer der beiden Hauptakteure der Episode »Tiere auf dem Feld« stellvertretend,
»Menschen zu lieben war schwer«. Aber das hieß nicht, dass man einfach weitermachen konnte, ohne es zu versuchen. Er glaubte fest daran, dass Liebe mehr war, als den Menschen einfach das zu geben, was sie wollten. Liebe war mehr als nur das, was leicht und angenehm war. Manchmal war Liebe der Versuch, all das zu überwinden, was schwer war.
Theoretisch ist sämtlichen Figuren in Taylors Liebesreigen klar, was sie möchten und was nicht. Doch es mit dem jeweiligen Partner zu erreichen, gelingt ihnen nur selten. Oft wissen sie nicht einmal mehr, weshalb sie ihr Leben und ihre Wohnung noch mit jenen teilen, die sie ihre Partner nennen. So erschöpft sich ihr gemeinsames Dasein nicht selten in endlosen Gesprächen darüber, wie sie sich ihr Leben miteinander eigentlich vorgestellt haben und weshalb sie sich besser voneinander trennen sollten. Brandon Taylor gehört selbst der Generation an, über die er in seinen kunstvoll vernetzten Episoden schreibt. All seine mehr oder weniger verzweifelten Liebessucher befinden sich in einem Spannungsfeld widersprüchlicher Sehnsüchte. Das bringt sie zu Geständnissen, in denen mit Worten beschworen wird, was sich nur noch benennen, aber nicht mehr authentisch leben lässt.
»Du fehlst mir«, sagte Timo. »Du fehlst mir und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, außer dass ich es sage. Also sage ich es. Da ist es.«
Den Erzählschauplatz zu Taylors faszinierenden Paarbeziehungsstudien liefert Iowa City. Jener zwischen Mississippi und Missouri River gelegene und für seinen Writers Workshop bekannte Ort in Amerikas mittlerem Westen, an dem die Karrieren zahlreicher späterer Pulitzer- oder National Book Award-Preisträger ihren Anfang nahmen. In der Episode »Iwan der Schreckliche und sein Sohn« heißt es dazu:
Iowa war so etwas wie ein kultureller Winter. Sie alle waren in diesen Fleck von Stadt in der Mitte eines Staates, in der Mitte der USA gezogen, um Kunst oder Literatur zu studieren, und in der fast schon klösterlichen Entbehrung, die sie hier vorfanden, wandten sie sich einander zu, als wären sie im Winter ein rastloses Rudel, das sich aneinander rieb, um sich zu wärmen.
Frauen kommen in Tellers Roman nur als Stichwortgeberinnen oder nervige Kommilitoninnen vor. So in der Titelerzählung, in welcher der Protagonist Seamus in den Frauen, die gemeinsam mit ihm ein Lyrikseminar besuchen, bloß eine Schar karrieristischer Selbstdarstellerinnen zu erkennen glaubt. Entsprechend eindeutig fällt seine Reaktion aus, nachdem eine von ihnen ihr Gedicht vorgelesen hat.
Seamus schaute nach rechts zu Oliver, der zufrieden und empfangsbereit aussah und aufmerksam zuhörte. Das hier war keine Lyrik, das hier war die Nachahmung von Lyrik. »Endlich was Echtes«, sagt Noli. Lindas Augen verengen sich zu Schlitzen. »Aber absolut schlüssig, also kein faker Poetry-Slam-Scheiß, einfach nur Stimme.« »Ich will das in meinen Adern, sowas von«, sagt Helen. »Okay, ich kann ein Arsch sein«, sagte Seamus. »Aber es macht mich krank, jede Woche in diesem Raum zu sitzen und zuzusehen, wie die sich wegen ihrer Traumata und keine Ahnung was gegenseitig ihre scheiß Pussyhaare flechten.«
Seamus träumt von einer Laufbahn als Lyriker, verbringt aber die meiste Zeit in der Küche eines Sterbeheims mit dem Zubereiten von Suppen. Und dass Fjodor sein Geld als Zerleger von Rinderhälften in der Fleischfabrik verdient, ist seinem Partner Iwan ebenso suspekt wie Goran die Pornos, die Iwan dreht, um sich sein Auskommen zu sichern. Sämtliche Charaktere in Taylors Romanen fühlen sich gefangen in ihren unerfüllten Beziehungen. Doch das Einzige, was sie für ihr Unbehagen parat haben, sind Worte. Also reden und reden sie, doch ohne Erfolg. Und das erinnert an Raymond Carvers berühmte Storysammlung »Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden«, dessen besondere Gabe darin bestand, dem Schicksal seiner Figuren etwas Gewaltiges und oft Unheimliches zu verleihen, indem er ihre geheimen Wünsche in langen, quälenden Dialogen nach und nach sichtbar machte. Denn ähnlich wie Carver erzeugt auch Taylors präzise, bewusst kunstlose Sprache eine Art Vakuum hinter den Worten, in das seine Figuren immer wieder mit all ihrem Sein und Fühlen geraten. Wenn sie dennoch versuchen, ihre Gefühle genau zu benennen, geraten sie schnell an eine Grenze des Sagbaren und sie machen frustriert weiter wie bisher. Zwar halten sie vorher kurz inne und scheinen sich zu besinnen. Warum sie den entscheidenden Schritt dann aber doch nicht machen, bleibt ihr Geheimnis.
Peter Henning über Brandon Taylors Roman »Die letzten Amerikaner«. Maria Humitsch hat ihn aus dem amerikanischen Englisch übersetzt für den Piper Verlag. Das Buch kostet 24 Euro. Zur Frankfurter Buchmesse 2021 mit Kanada als Ehrengast brachten einige deutsche Verlage Bücher von Autoren der First Nations heraus. Der Merlin Verlag veröffentlicht kontinuierlich Erzählungen von David Seven Deers und David A. Robertson, der Norway House Cree Nation angehört. Neu im Programm von Merlin ist ein Buch des Wissenschaftlers Gregory Younging, der bis zu seinem Tod 2019 den ersten indigen geführten Verlag in Kanada leitete. Younging formulierte 22 Grundsätze für all diejenigen, die über indigene Völker schreiben oder ihre Literatur publizieren. Ich habe Katharina Eleonore Meyer, die Chefin des Merlin Verlags, gefragt, warum es für sie so wichtig ist, dieses Handbuch in Deutschland herauszubringen.
Also ich möchte, dass in der Breite der Gesellschaft indigene Literaturen als solche wahrgenommen werden und auch wahrgenommen werden in ihrer Besonderheit des Herangehens. Ja, was ist eben traditionelles Wissen, was sind die Inhalte, die vermittelt werden, und dass das eben gar nicht unbedingt Geschichten sind, die dann der einzelne Autor erzählt, sondern er schöpft aus einer Tradition. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach in unserem europäisch geprägten Blick auf die Literatur etwas Besonderes ist. Und das auch zu würdigen, das ist mir erstmal wichtig. Deswegen habe ich gedacht, das passt eigentlich ganz gut, wenn wir uns jetzt mit indigenen Autoren in unserem Verlagsprogramm auch beschäftigen und das auch noch weiter ausbauen wollen, dass man das sozusagen daneben stellt, damit interessierte Leserinnen und Leser sich einfach auch in diese ganze Problematik hineindenken können. Da geht es ja auch um Urheberrechtsverständnis. Es ist beispielsweise ein ganz anderes Urheberrechtsverständnis, was sich daraus ergibt, weil die Geschichten im Grunde genommen nicht einem einzelnen Autor gehören, sondern sie gehören einer Community. Und da sind wir dann sehr schnell auch bei der Frage der kulturellen Aneignung, über die man diskutieren kann. Also das ist, sagt ja Younging auch durchaus selber, dass es jetzt nicht bedeutet, dass ein nicht-indigener Autor diese Geschichten nicht erzählen darf, aber er muss eben damit respektvoll umgehen. Das heißt, er muss sich auch absichern, er muss sich vergewissern, wo kommt es her, darf ich das überhaupt erzählen? Und den Horizont hiesiger Leserinnen und Leser in der Hinsicht zu erweitern und auch zu sensibilisieren dafür, das war mir wichtig.
Also es wird einfach alles sehr viel mehr Zeit kosten, wenn man denn planen will, indigene Literatur zu publizieren, weil ein Verlag Geschichten, die häufig mündlich überliefert werden, wenn er die publizieren will, müssen die Gemeinschaften konsultiert werden und um Erlaubnis gefragt werden. Das heißt, es gibt diesen direkten Kontakt zu den Elders, der da eingefordert wird. Das beschreibt Younging ja auch in seinem Buch Elemente indigenen Stils. Und deutsche Verlage werden dann eigentlich gut beraten, nur mit kanadischen Verlagen zu kooperieren, die sich eigentlich daran halten.
Ja, also wir arbeiten ja seit etwa 2008, 2009 auch mit David Sevendiers zusammen. Das ist nun ein indigener Autor, der zeitweilig in Deutschland gelebt hat, der die deutsche Sprache spricht, der mit einer Deutschen verheiratet ist. Von dem haben wir zwei Kinderbücher veröffentlicht und auch einen Band mit Erzählungen. Und das war sozusagen meine erste Berührung als Verlegerin mit einem indigenen Autor. Ich meine, wir sind als Verlegerin und Verleger ohnehin gewohnt, dass wir mit Autoren immer sensibel umgehen müssen, weil das ist etwas sehr Persönliches, was ein Autor preisgibt. Aber hier kommt eben eine andere Komponente hinzu und man lernt auch für sich selber im Umgang mit anderen Menschen, dass es immer gut ist, respektvoll miteinander umzugehen.
Glauben Sie, dass bei den jungen Studierenden auch ein großes Bedürfnis da ist, diesen Autor und sein Handbuch kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen?
Naja, ich glaube, dass die Studierenden, wenn sie sich in dem Bereich universitär beschäftigen, dieses Buch tatsächlich bereits kennen und es auf Englisch gelesen haben. Mein Blick richtet sich wirklich in erster Linie auf Leserinnen und Leser in der breiten Öffentlichkeit, die sich einfach interessieren für fremde Kulturen und die neugierig sind auf Autoren, die aus diesen Regionen kommen. Und das ist natürlich jetzt hier sehr speziell auf den kanadischen Raum bezogen. Kanadischen Verlegerinnen und Verleger haben mir auch gesagt, das ist unser Handbuch, das steht in jedem Büro, das ist unsere Bibel. Ja. Das kann man sicherlich so eins zu eins nicht übertragen, aber es gibt Gesichtspunkte, die einfach auch für unsere Gesellschaft interessant sind und die wir auch ein bisschen abstrakter betrachten können, nicht nur in Anführungsstrichen in Bezug auf die indigenen Autoren, aber es geht ja auch um authentisches Geschichtenerzählen. Ich meine, das kann man auch abstrahieren vom indigenen Autor wegnehmen. Ich meine, es ist immer gut, wenn ein Autor, eine Autorin sehr genau recherchiert und weiß, worüber sie schreibt.
Katharina Eleonore Meyer hat Gregory Youngings Handbuch Elemente indigenen Stils von Michael Raab übersetzen lassen. Für ihr Haus den Merlin Verlag. Das Buch kostet 24 Euro. Psychologische Literatur ist nichts für den niederländischen Schriftsteller Gerbrand Bakker. Seine Romanhelden sind wortkarge Einzelgänger, die sich ans Sichtbare halten. Bakker hat Sprachwissenschaft studiert, er hat ein Diplom als Gärtner und ab und an auch Eisschnellläufer trainiert. Für unsere Sendung Zwischentöne hat Maja Elmenreich ein langes Gespräch mit ihm geführt. Ein kurzer Ausschnitt.
Ich bin wirklich so einer, ich nenne das immer ein Hintenkopf-Schriftsteller. Also es kommt, was kommt. Ich denke nicht darüber nach. Mein Lektor ist derjenige, der mir sagt, worüber ein Buch handelt, was dem Thema ist. Weil ich schreibe nicht von einem Thema aus. Aber dann hat man natürlich, dass andere Leute sagen, ja, ihre Bücher gehen immer eigentlich über Verlust. Ja, dann muss ich auch denken, oh je. Aber was bedeutet das dann? Also es muss in mich auch etwas sein, was Angst hat vor Verlust.
Ein ehrlicher Blick auf sich selbst. Diesen Sonntag senden wir in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15 Uhr in den Zwischentönen ein Gespräch mit dem niederländischen Erzähler Gerbrand Bakker. Auf die Nachrichten folgt Forschung aktuell. Die Kollegen schauen auf den starken Algenwuchs in der Oder und die Furcht vor einem neuerlichen Fischsterben. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Mit oder ohne Fußball, ich wünsche ein angenehmes Wochenende.